Let's go.
Ausgezeichnet. Der Podcast über die PreisträgerInnen des Akademischen Nachwuchs- und Promotionspreises der FABU. Herzlich willkommen zu Ausgezeichnet, dem Podcast zum Akademischen Nachwuchs- und Promotionspreis der FABU. Der Verein der Freunde und Alumni der Bergischen Universität e.V. ist eine fächerübergreifende Vereinigung. Sie fördert vielfältige Projekte an der Bergischen Universität und versteht sich als Brücke zwischen Forschung und Wirtschaft. In dieser Miniserie stellen wir die diesjährigen PreisträgerInnen und ihre Projekte vor. Mein Name ist Anne McDonald, ich bin Content Managerin an der Uni Wuppertal und ich begleite die PreisträgerInnen durch die Interviews. Und heute sitzt bei mir der Florian. Hallo Florian.
Hallo.
Florian, erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal. Du hast den FABU-Preis gewonnen für dein Forschungsprojekt in deiner Masterthesis.
Ja, vielen Dank.
Worüber es in dieser Masterthesis geht, darüber reden wir jetzt gleich. Vorher stelle ich dich einmal mit ein paar kurzen Fakten vor. Du bist im Studiengang Politikwissenschaft und du bist jetzt Promotionsstudent, richtig?
Richtig.
Genau. Seit wann bist du an der Uni Wuppertal?
2018.
Das heißt, du hast ganz brav und treu ab deinem Bachelor hier studiert.
Ja, das stimmt, ja.
Bist der Uni nie untreu geworden, genau. So, und jetzt geht's schon direkt los in die Vollen. Ich lese einmal den Titel deiner Thesis vor. Du hast auf Englisch geschrieben, es ist also ein englischer Titel. Der Titel deiner Thesis lautet Mapping Ecological Inequality. The Geographies of Climate Compensation Projects Through the Lens of World Systems Theory and Ecologically Unequal Exchange.
Sehr gut.
Das ist textlich schon mal ein Klopper.
Ja.
Kannst du es übersetzen? Gibt es davon eine deutsche Version oder kannst du uns einfach mal grob umreißen, worum es da geht?
Ja, grob übersetzen kann ich es. Ich habe es tatsächlich den Titel nicht genau mal auf Deutsch aufgeschrieben, aber es ist ja sozusagen einmal der Titel und der Untertitel und der Titel so ungefähr das, wenn man es jetzt ganz förmlich ausdrucken möchte, das Kartografieren von ökologischer Ungleichheit.
Mhm.
Also im Endeffekt geht es darum, hauptsächlich natürlich aus politikwissenschaftlicher, aber gerade auch aus geografischer Sicht einen Blick auf diese Ungleichheit zu werfen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was für eine ökologische Ungleichheit? Und dafür ist dann eigentlich der Untertitel da. Es geht um Klimakompensationsprojekte. Da kommen wir sicher nicht noch
da
drauf.
Da kommen wir gleich noch in großer Reichweite drauf, ja.
Genau. Und dann der zweite Teil sind eigentlich zwei politikwissenschaftliche Theorieansätze, die eng miteinander verwandt sind. Das ist die Weltsystemtheorie. Und das ist davon abgeleitet, der ökologisch ungleiche Tausch.
Mhm.
Und aus dieser Sicht, aus diesen beiden Theorieansätzen, die eng zusammenhängen, schaue ich mir sozusagen diese Frage der Klimakompensationsprojekte an.
Das ist so ein spezielles Thema. Das hast du dir ja mit Sicherheit nicht irgendwie mit 5 Jahren ausgedacht, dass du das später mal machen möchtest. Kannst du uns ein bisschen mit in deinen Lebenslauf nehmen, wie das gekommen ist, dass du jetzt hier heute sitzt und eine Masterthesis zu diesem Thema geschrieben hast? Wo waren die Anfänge? Wo kam die Politikwissenschaft auf einmal in dein Leben?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also den einen Punkt, also bezogen auf Klima als Thema, Klimawandel, Klimakrise, gibt es tatsächlich so einen Moment, da war ich nicht ganz 5, aber es geht so ein bisschen in die richtige Richtung. Es gibt den Film Eine unbequeme Wahrheit, wo Al Gore ja sozusagen auf den Klimawandel und die sich herausbildende Klimakrise eingeht. Und die habe ich in der Schulzeit, den Film, bestimmt 2-3 Mal gesehen. In Geografie, aber auch mal auf Englisch, im Fach Englisch. Und natürlich nicht nur deshalb, aber auch deshalb habe ich eigentlich schon recht früh was vom Klimawandel mitbekommen. Und mich hat das immer sehr bewegt, weil es so mit die größte, ja, eigentlich Gefahr für die Menschheit im 21.
Absolut.
Jahrhundert ist. Ich bin dann aber hier an die Uni gar nicht gekommen mit dem Ziel, genau dazu jetzt was zu schreiben und zu forschen, sondern ich bin an die Uni gekommen, um Lehrer zu werden. Ich habe sozusagen im kombinatorischen Bachelor mit Germanistik und Sozialwissenschaften begonnen und habe dann im Verlauf des Bachelors gemerkt, das Lehramt jetzt für mich nicht schlimm ist so, aber mir hat das Forschen Spaß gemacht und gerade dieser politikwissenschaftliche Teil. Und damit,
der war Bestandteil von der Sozialwissenschaft.
Genau.
Da versteckt sich die Politik drin,
genau.
Weil die ist ja so, wenn du sagst, ich habe mich mit dem Klimawandel irgendwie beschäftigt und das fand ich wichtig, da hättest du ja auch in die Naturwissenschaften gehen können. So hättest du ja auch Physik, Chemie, irgendwas machen. Aber du bist erstmal gekommen mit deinem Sovi-Bachelor und da versteckte sich dann die Politik.
Genau.
Okay.
Ja, dass ich das nicht gemacht habe, hat zwei Gründe. Der erste Hauptgrund ist, ich kann überhaupt nicht naturwissenschaftlich arbeiten.
Das widerlegen wir gleich noch.
Ja, das ist richtig. Aber ich sag mal, gerade in der Schulzeit und auch danach so in tiefere physikalische, naturwissenschaftliche Theorien habe ich den Zugang nicht gefunden.
Okay.
Und das andere ist, dass der Klimawandel und auch die Lösung davon, nachdem man sich in der Wissenschaft mehr oder weniger in Anführungszeichen darauf geeinigt hat, wie dieser Klimawandel aussieht und was da die naturwissenschaftlichen Grundlagen sind, hier ein ganz klares politisches und hauptsächlich soziales Problem sind.
Ja.
Es herrscht sehr große Einigkeit darüber, dass es den Klimawandel gibt, aber es liegt letztlich dann an den Sozialwissenschaften, aus ganz verschiedenen Perspektiven aufzuzeigen, wie man zu Lösungen kommen kann.
Mhm. Mhm.
Genau.
Das heißt, du hast deinen Bachelor, dann worüber hast du deine Bachelorarbeit geschrieben?
Ja, thematisch überhaupt nicht sozusagen passend. Also man hat den politischen Bezug schon gesehen. Ich habe über die deutsche Sprache in der EU geschrieben, also die Rolle der deutschen Sprache als Arbeitssprache. Das heißt, da ist überhaupt nicht so der Bezug zum Klimawandel da. Der Fokus darauf lag dann vor allen Dingen im Master. Also ich bin mit der Bachelorarbeit und dem Bachelor habe ich sozusagen die Voraussetzungen für den Politikmaster erfüllt und konnte dann hier in den Politikwissenschaftsmaster gehen. Und da habe ich mich, soweit es dann ging, in Seminararbeiten und so, wie es dann auch die Themensetzung dann zuließ, um Energie- und Umweltfragen geschrieben.
Ja, du hast aber nicht nur den Master gemacht, du bist ein besonders fleißiger Mensch. Du hast sozusagen einen Doppelabschluss gemacht. Erzähl uns davon mal ein bisschen was, bitte.
Ja, genau, ich habe einen Doppelmaster gemacht, hier in Wuppertal Politikwissenschaft und an der Andrássy-Universität in Budapest in Ungarn internationale Beziehungen. Und das ist ein super cooles Programm, was die Uni Wuppertal hier anbietet. Gibt es nur bei wenigen Studiengängen, dass man eine gewisse Zeit lang bei einer Partneruniversität, in dem Fall in Budapest, ist, ein Semester. Und dann auch zusammen mit dieser Partneruniversität auch die Masterarbeit schreibt. Das heißt, es ist schon mehr als jetzt ein einfaches Auslandssemester. Man muss eine Mindestpunktzahl machen. Man muss die Masterarbeit eben dann auch in Kooperation mit dieser Uni schreiben. Und genau, da habe ich mein Auslandssemester gemacht. Das hat mir persönlich super viel gebracht. Und letztendlich mit einigem verwaltungstechnischen Zusatzaufwand und auch, sagen wir mal, inhaltlicher Herausforderungen kam dann zum Schluss es heraus, dass ich die beiden Abschlüsse machen konnte.
Das heißt, du hast jetzt zwei Abschlüsse?
Ja, förmlich ja.
Das heißt, dein Erstkorrektor von deiner Masterarbeit saß an der ungarischen Universität.
Genau, das ist richtig. Die Zweitprüferin, bei der ich jetzt auch promoviere, ist hier von der Uni Wuppertal gewesen. Aber klar, in der Praxis ist da natürlich ein ganz enger Austausch auch mit beiden, mit Erstprüfer, mit Zweitprüferinnen. Also es ist nicht so, dass man da dann nur Kontakt mit der Erstprüfung hat, auf jeden Fall.
Wie kam es dann zu der Themenwahl? Wie ist das in der Politikwissenschaft? Hast du das selber gesteuert oder gibt es da irgendwie so einen Satz von Themen und ihr dürft euch eins aussuchen, was euch liegt? Das hast du schon selber, ich sehe schon, du hast das selber gesteuert, ne?
Ja, genau. Nee, also bei uns ist es so, dass man thematisch sich selbst orientieren muss.
Mhm.
Das ist natürlich einerseits eine Aufgabe, weil man das nicht gestellt bekommt.
Ja.
Andererseits ist es aber auch sehr schön, weil man wirklich den eigenen Interessen und Ideen folgen kann erstmal. Das muss sich dann natürlich auch ummünzen in einer guten Forschungsarbeit, das ist klar. Aber wenn man Prüferinnen und Prüfer findet, die das erstens das Thema interessant finden und auch dem eigenen Ansatz folgen und dann ist das einfach sehr schön, dass man sich da genau mit einem Themenaspekt beschäftigen kann, mit dem man sich beschäftigen möchte.
Ja. Super. Versuch uns nochmal ein kleines bisschen genauer zu beschreiben, was dann genau deine Forschungsfrage war.
Ja, meine Forschungsfrage war, wo sozusagen die Klimakompensationsprojekte, kann ich gleich im Nachfolgenden einmal erklären, Klammer zu, wo diese Klimakompensationsprojekte auf der Welt eigentlich sind und, sozusagen genauer gesagt, sind die in hauptsächlich in periphereren Ländern. So, jetzt habe ich zwei Punkte aufgemacht, die ich erklären sollte. Einmal die Klimakompensationsprojekte.
Du brauchst mich hier gar nicht, du machst jetzt einfach alles alleine. Ja, mach mal.
Die Klimakompensationsprojekte sind Teil von dem Kohlenstoffmarkt. Das hört sich jetzt sicherlich erstmal super interessant an. Es gibt einmal den staatlich regulierten Markt, sind im Endeffekt beide, aber den Compliance-Markt. Und der Compliance-Markt ist sowas wie das europäische Handelssystem von Klimazertifikaten. Also da ist es so, dass die Unternehmen, die in bestimmten Industriebereichen sind, die müssen Zertifikatehandel betreiben. Wenn sie mehr ausstoßen an CO2, als sie dürfen, kaufen sie das anderen Unternehmen ab und so weiter. Und daneben gibt es einen freiwilligen Kohlenstoffmarkt. Und um diese Projekte geht es bei mir. Also da können einzelne Personen, wenn man zum Beispiel irgendwo hingeflogen ist die Airline bietet das an, kann man für einen gewissen Geldbetrag diesen Flug in Anführungszeichen absetzen, also hinsichtlich der Treibhausgase. Das heißt, man kauft ein Zertifikat. Oder auch Unternehmen oder Länder können das freiwillig tun. Und Klimakompensationsprojekte sind, kann man sich recht einfach vorstellen. Es kann zum Beispiel ein Aufforstungsprojekt sein, wo dann Wald wieder aufgebaut wird und das CO2, was dadurch eingespart und gespeichert wird, kann dann in Form von Zertifikaten verkauft werden. Oder es wird zum Beispiel, es werden Busse in einer Stadt elektrifiziert.
Ja.
Und dann wird auch ausgerechnet, wie viel CO2 wird dann dadurch eingespart. Und dafür können Zertifikate wieder ausgegeben werden, um das gegen zu finanzieren, weil es ja Kosten sind. Und die Theorie oder die Theorieansätze, auf die ich mich bezogen habe, da kam ja eben auch das Wort peripher her, sind sozusagen den kritischen Theorien der internationalen Beziehung zuzurechnen. Und aus deren Sicht, nicht nur jetzt ökologische Fragen, auch wirtschaftliche Fragen, ist es so, dass es eine gewisse globale ungleiche Entwicklung gibt. Also ich sage mal, der klassische wirtschaftswissenschaftliche Ansatz geht ja davon aus, also ich brauche jetzt nicht Ricardo und die ganzen sozusagen alten Themen wieder hervorholen, aber geht davon aus, dass es einen gegensätzlichen Mehrwert gibt. Ja? Also das eine Land ist besonders gut da drin, das eine herzustellen und das andere Land das andere. Und dann wird getauscht und beide stehen besser da als vorher.
Ja.
Und die Weltsystemtheorie bezieht sich vor allen Dingen sozusagen auf Lohndifferenzen. Beim Ecologically Unequal Exchange, also dem ökologisch ungleichen Tausch, geht es vor allen Dingen um ökologische Fragen. Die sagen halt, naja, das stimmt nicht so ganz. Also man hat sozusagen eine gegenseitige Dependenz. Das heißt, die Entwicklung von der einen Seite, von Staaten, denen es in gewisser Weise sozusagen finanziell, aber auch politisch sehr gut geht, geht zu Kosten der anderen Seite. Also beispielsweise anhand von Ressourcen, die ausgebeutet werden in dem einen Land, die verkauft werden auf die andere Seite der Welt.
Ja.
Und vor dem Hintergrund der Weltsystemtheorie wird dann eben die Welt in drei Kategorien sozusagen eingeteilt: Zentrum, Semiperipherie und Peripherie. Peripherie oder peripher habe ich ja eben schon genannt. Und die Idee war zu überprüfen, wo sind denn jetzt eigentlich diese Klimaprojekte? Weil aus der Sicht dieser Theorien, die ich angesprochen habe, kann man die ja so verstehen, dass hier zwar nicht irgendwas aus der Erde geholt wird, im Sinne von Erzen, Mineralen, Ölen, aber ja in gewisser Weise wieder Natur oder das Einsparen von CO2 verkauft wird.
Ja.
So, und das bindet jetzt sozusagen die Forschungsfrage zusammen. Die Frage war, sind die Projekte eher, so wie diese Theorie das erwarten würde, in bestimmten Weltregionen, die von einer sozusagen wirtschaftlichen, politischen Indikatoren und so weiter als peripher eingestuft werden.
Ja. Kannst du kurz mal irgendwie Beispiele nennen, was man so generell als peripher einstufen würde und was man als Core einstufen würde?
Ja, also Deutschland wäre zum Beispiel auf jeden Fall ein Zentrumsstaat, also dem Core zuzurechnen, also ich sag mal westeuropäische Länder, nordamerikanische Länder, also USA, Kanada. Die Semiperipherie ist ein relativ kleiner Staatenverbund, findet man nicht nur, aber man kann sich zum Beispiel die BRICS-Staaten angucken, also Brasilien, Südafrika, Russland. Das sind Staaten, die zwar wenn man sich die Wirtschaft auch anguckt, immer noch sehr stark auf die Extraktion von Ressourcen ausgerichtet sind, die aber wirtschaftlich und auch vom Einfluss in ihrer Region, bei Russland sieht man es leider recht stark, recht groß sind.
Ja.
Und periphere Staaten sind eine relativ große Anzahl an Staaten, also relativ viele afrikanische Staaten, aber auch beispielsweise Staaten Nahosten, da natürlich zum Teil, je stärker die Einbindung auch über Ölförderung ist, die sind nicht mehr peripher. Also es gibt sozusagen auch die Möglichkeit, im Weltsystem aufzusteigen vor dem Hintergrund dieser Theorie. Aber auch gewisse südamerikanische Staaten sind auf jeden Fall dem zuzuordnen.
Ja, ja, okay. Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast eben gesagt, und wenn jetzt zum Beispiel so eine Stadt mit Elektrobussen fährt, dann wird ausgerechnet, wie viel CO2 da eingespart wird, und das kann dann jemand wieder kaufen. Wer rechnet denn das aus? Gibt es da irgendwie die internationale CO2-Berechnungsbehörde oder wen gibt es da?
Nee, die gibt es nicht, und das ist also richtig gut, dass du darauf hinweist, weil das ist schon einer der Punkte, wieso dieser Zertifikatehandel in der Kritik steht. Und zwar deshalb, weil immer ein sogenanntes kontrafaktisches Szenario aufgemacht wird. Kontrafaktisch heißt in dem Fall, wie wäre sozusagen der CO2-Ausstoß dieser Stadt oder in diesem Wald oder so vorangegangen, hätte es dieses Projekt nicht gegeben. Und das ist natürlich sozusagen vom methodischen Zugang schon mal sehr fragwürdig.
Ja.
Weil man A, das natürlich nicht perfekt berechnen kann, und jetzt in so einem anderen Beispiel, wenn jetzt die Stadt zum Beispiel das Geld einfach vom Land bekommen hätte und dann macht sie da Elektrobusse und sie denkt sich vorher, naja, bevor wir das Land fragen, gucken wir mal, ob wir irgendwie diese Zertifikate kaufen können, kriegen wir hin, dann brauchen wir das Geld vom Land nicht mehr. Ne? Also das ist sozusagen schon ein methodischer Zugang, wieso diese Projekte überhaupt so fragwürdig sind. Das heißt, ausgerechnet werden die eigentlich vom Projektbetreiber selbst. Allerdings gibt es dann sozusagen Firmen, die das auch zertifizieren.
Okay.
Aber auch da gibt es natürlich immer gewisse Schlupflöcher. Es gibt sehr gute, auch journalistische, zum Teil auch wissenschaftliche Arbeit, die zeigt, dass es einen relativ großen Prozentsatz dieser Projekte gibt, die zu viele Zertifikate ausgeben, als sie eigentlich an CO2 einsparen. Mhm. Weil dass sie natürlich wirtschaftlich da einen Nutzen draus ziehen. Jedes Zertifikat, was verkauft wird, ist erstmal eine finanzielle Einnahme.
Mhm. Das heißt, wenn ich gehe nochmal zu der Stadt zurück, die hat das jetzt gemacht, da hat irgendjemand drüber geschaut, hat gesagt, ja, so und so viel dürft ihr raushauen, und dann kann man diese Zertifikate, die werden gehandelt irgendwo an einer Börse oder an einem Weltmarkt.
Genau.
Also irgendwer, die Stadt, weiß ich nicht, XY, sagt jetzt, okay, hier sind unsere 20 Zertifikate, weil wir haben jetzt die Busse schick gemacht.
Ja. Es gibt verschiedene Registries, heißen die, also sozusagen, wie sagt man auf Deutsch, Registrierungsmöglichkeiten.
Ja.
So. Also es geht in Richtung Börsen. Ich habe in meiner Masterarbeit die größten 5 der Welt mit aufgenommen, aber man muss dazu sagen, dass es ein recht undurchsichtiger Markt ist. Es gibt auch lokale Börsen, wo man das kaufen kann. Man selbst als Kundin oder Kunde, sei es eine Einzelperson oder Unternehmen, kommt, wenn man es nicht unbedingt möchte, eigentlich auch selten mit diesen Projekten selbst in Kontakt.
Ja.
Also es gibt, das ist eine relativ lange Kette, die übrigens auch wieder aus Politik und sozialwissenschaftlicher Sicht kritisiert wird, weil jede dieser Kettenteile sich wieder ein Stückchen von dem bezahlten Kuchen herausnimmt. Mhm. Es gibt sozusagen eine Registry, wo die registriert werden, die Projekte. Dann gibt es aber sozusagen Handelsplattformen und Möglichkeiten, wo man diese Zertifikate kaufen kann. Es gibt ja, wie gesagt, die Zertifizierer, die ich schon vorher genannt hatte. Also es gibt einfach mehrere Schritte, wo es ein, sozusagen das Fachwort dafür oder die Fachbeschreibung ist Value Drain gibt. Also sozusagen, wo sozusagen da Wertigkeit entzogen wird, bis es überhaupt vor Ort ankommt. Das heißt, selbst wenn man von einem Projekt ausgeht, das wirklich total legitim ist und da wird ein Wald in Peru vor dem Abholzen bewahrt, ist es leider so, dass ein nennenswerter Bestandteil des gezahlten Geldes für ein CO2-Zertifikat von dort gar nicht vor Ort ankommen wird.
Krass. Wer hat sich das ausgedacht? Wann wurde zum ersten Mal gesagt, hör mal, also wir machen das jetzt hier mit diesem CO2 über die ganze Welt hinweg, und wenn ihr zu viel ausstoßt, dann könnt ihr euch hier freikaufen. Wann ist das zum ersten Mal passiert? Wer ist auf das System gekommen?
Die ursprüngliche Idee, sozusagen die erste Umsetzung, stammt vom Kyoto-Protokoll, Ende der 90er. Das war, glaube ich, COP3, also die dritte Zusammenkunft der Klimaverhandler.
Ja.
Und da war es ein Compliance-Markt in dem Sinne, also das, was ich am Anfang aufgemacht habe. Und die Idee war, alle Länder der Welt, die das unterschrieben haben, das Kyoto-Protokoll, müssen CO2 einsparen.
Ja.
Aber es können, sozusagen, es wurde die Welt in zwei Teile eingeteilt. Es gibt sozusagen Annex One States, also sozusagen die in sozusagen im Anhang 1 genannt wurden, und Non-Annex One States, also Länder, die da nicht genannt werden. Und Länder, die in dem Anhang genannt werden, durften Zertifikate kaufen von den anderen Ländern. Und die Idee war dahinter, dass die Staaten, die es nicht schaffen, selbst CO2 in einem gewissen Zeitraum zu reduzieren, können sozusagen von anderen Staaten die Differenz zwischen dem einzusparenden CO2 und dem vorherigen Wert aufkaufen, wenn die das schneller eingespart haben.
Ja.
Das führt dazu, dass die Länder, die das schneller einsparen oder weniger CO2 ausstoßen, als sie sozusagen dürften, dafür finanziell entlohnt werden.
Ja.
Und sozusagen die anderen Staaten, die das kaufen, dafür aufkommen müssen. Das war sozusagen die erste Idee. Und dieser zweite Sprung, wo es dann eben auch in diesen freiwilligen Markt reinging, der kam später, der kam eigentlich erst in den 2010er Jahren, und auch heute ist der Markt noch vergleichsweise klein. Der wächst sehr, sehr stark und soll in den sozusagen hohen Milliardenbetrag Richtung 2050 hinsteigen, also sozusagen 250 Milliarden Umsatz pro Jahr wird da so vorausgesagt. Und die Idee dahinter ist, dass viele Unternehmen beispielsweise aufgrund ihres Marketings sagen wollen, wir werden bis zu einem bestimmten Jahr klimaneutral.
Ja.
Also zum Beispiel, wenn jetzt Airbus sagt, wir werden klimaneutral bis 2030, dann schaffen die das natürlich nicht aus eigener Produktion und so weiter, sondern sie kaufen halt Klimazertifikate an. Und da kam dieser Markt her, und grundsätzlich in so einer idealen Welt, wo die genannten Schwachstellen von Zertifikaten nicht existieren und das Geld auch dort ankommt, wo es ankommen soll, ist ja an diesem grundsätzlichen marktwirtschaftlichen Mechanismus erstmal wenig auszusetzen.
Ja.
Also wenn man wirklich sagen kann, jedes Jahr darf weniger CO2 ausgestoßen werden, die einen schaffen es schneller als die anderen und die finanzieren sich gegenseitig, ist es ein guter Ansatz. Aber es ist dann die Frage für mich, wo sind diese Projekte? Und natürlich auch die Frage, ob dieser Mechanismus an sich überhaupt so funktioniert, wie erhofft.
Also ruhen sich da nicht einige Actors in dem System einfach drauf aus?
Natürlich, also solange man die finanziellen Ressourcen hat und aufwenden möchte, anstatt selbst den Ausstoß zu reduzieren, ruhen die sich natürlich darauf aus.
Mhm.
Das ist so. Gerade im freiwilligen Markt muss man aber sagen, dass natürlich im Großteil niemand dazu gezwungen ist. Es gibt einige wenige Länder, wo man sich diese Zertifikate auch sozusagen steuerlich anrechnen lassen kann.
Mhm.
Also da gibt es dann beispielsweise einen CO2-Preis. In Kolumbien ist es meiner Meinung nach so. Meiner Erinnerung nach, kann ich jetzt falsch liegen, gefährliches Halbwissen. aber es gibt Länder, wo man sich das anrechnen lassen kann. Das heißt, wenn man CO2-Zertifikate kauft, kann man sich das anrechnen lassen, zahlt dann keine CO2-Besteuerung im eigenen Land. Aber klar, gerade auf Länderebene kann man sich darauf ausruhen, vor allen Dingen dann, wenn die Zertifikatpreise sehr, sehr niedrig sind, wie sie zum Großteil auch sind. Also wo es einfach aus finanzieller Sicht kaum Sinn ergibt, CO2 zu Hause zu reduzieren, wenn man sie für wenige Euro pro Kilogramm und Tonne kaufen kann.
Crazy. So, das war also das, mit der Frage bist du da rangegangen. Mit dieser ganzen Wissensbasis hast du jetzt gesagt, ich gucke jetzt, wo sind diese Projekte, die für diesen Ausgleich sorgen. Wie sah jetzt dein aktiver Forschungsprozess aus? Bist du nach Kolumbien und Brasilien und Japan und Norwegen gefahren, oder wie hast du geforscht an deinem Thema?
Ja, mein Forschungsprozess sah so aus, ich habe den Laptop aufgeklappt und in die Tasten gehauen. nein, ich bin tatsächlich nirgendwo hingeflogen.
Was ja klimatisch.
Genau, das ist richtig. Also da wäre ich, also die 6 Monate Zeit hätte ich schon alleine auf dem Schiff irgendwie dafür ausnutzen können. Ne?
Ja.
Nein, ich habe, ist es so, wenn man das jetzt methodisch betrachtet, ist ja sozusagen die Verteilung der Klimaprojekte die abhängige Variable. Das heißt, das ist der Teil, den ich sozusagen versuchen möchte zu erklären.
Ja.
Und ich habe die unabhängige Variable, die sozusagen erklären soll, wo die Projekte sind. Und die unabhängige Variable ist ja für mich sozusagen wie sind denn überhaupt diese Länder heutzutage in Kategorien einzuordnen? Weil das war eigentlich gar nicht so einfach herleitbar. Die Theorie ist A, schon etwas älter und B, verändert sich ja auch sozusagen die verschiedenen Kategorien, wo Länder zu bestimmten Zeitpunkten eingeteilt sind.
Ja.
Und das heißt, rein vom Forschungsprozess, ich saß zu Hause, aber ich hatte eine relativ große Aufgabe vor mir, was einfach das Erarbeiten dieser Daten, Transformieren, Berechnen der Ergebnisse und so weiter dann zur Folge hatte.
Aber woher kamen die Daten? Woher nimmst du die Daten, wenn du nicht selber sammeln? Bist du selber sammeln gegangen oder woher kam die Datengrundlage für das Ganze,
ja,
was du gemacht hast?
Es gibt, ich habe ja schon gesagt, sozusagen dieser CO2-Markt generell ist recht undurchsichtig. Es gibt aber einen Datensatz von einer amerikanischen Non-Profit-Organisation, die sind auch zum Großteil von einer anderen amerikanischen Universität, der Berkeley University.
Mhm.
Und die haben rund 10.000 Projekte weltweit gesammelt in ihrer Datenbank, haben sie bestimmten Kategorien zugeordnet, also Aufforstung, Elektrifizierung, Einsparung von CO2 und so weiter. Und haben sozusagen gesammelt aus diesen verschiedenen Registries, die ich schon angesprochen habe. Also sozusagen die Daten sind da, sie sind gesammelt in dieser Datenbank. Aber was mir ja an der Stelle noch gefehlt hat, zu sagen, ja, wie kann ich jetzt eigentlich diese Länder einsortieren? Also welches Land, also ich kann jetzt, wir hatten ja eben die Frage, welches Land ist denn eher so Zentrum und welches nicht? Das reicht ja aus methodischer Sicht nicht zu sagen, ja, das eine Land ist dem zuzuordnen, das andere das, das wäre ja super subjektiv. Und da habe ich aus verschiedensten Datenquellen ökologische, militärische, ökonomische und auch politische Indikatoren zusammengesucht von verschiedenen Forschungsinstituten, die in ihrer Form eben einen Index ergeben haben, auf dem ich dann Länder einordnen konnte, und zwar auf eine relativ objektive Art und Weise. Also das ist meine Datengrundlage für unabhängige und abhängige Variable.
Die hast du dir selber geschaffen, sozusagen aus diesen ganzen Berechnungen.
Genau,
ja. Also als ich den Titel gelesen habe, habe ich auch schon gedacht so, hui, der Mann kommt aus der Politikwissenschaft. Das hört sich irgendwie arg entweder nach Naturwissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften an. Vor allen Dingen auch so dieses, wenn wir jetzt hier reden, so mit Datengrundlagen auswerten und so. War dir das klar, dass das während deiner Masterarbeit auf dich zukommt, dieses ganze Auswerten von Daten? Und hattest du da vielleicht als Geisteswissenschaftler ein bisschen Manschetten vor oder hast du dich da gut drauf vorbereitet gefühlt, dass das deine Masterarbeit sein würde?
Ja, also da kann ich zwei Antworten drauf geben. Also ich sozusagen, wenn man ein bisschen zeitlich zurückgeht, im Bachelor habe ich recht viel qualitativ gearbeitet. Und auch im Master hätte ich mir auch am Anfang nicht zugetraut, in dieser Form quantitativ zu arbeiten. Aber ich hatte das Glück, da in Seminaren auch ein sehr gutes Betreuungsverhältnis zu haben und recht viel lernen zu können, auch rein praktisch, wie man mit so großen Datensätzen umgeht in Methodenseminaren. Das heißt, 2 Jahre vorher hätte ich noch gesagt, nein, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und auch am Anfang, als ich da mit diesem Statistikprogramm rumgearbeitet habe, hätte ich mir das nicht vorstellen können. Aber vorher, also sozusagen im Vorhinein vor der Anmeldung der Arbeit, wo ich mir natürlich auch die Forschungsfrage ausgesucht, ausgedacht habe, das ausgearbeitet habe. Da war mir klar, was auf mich zukommt. Es war nicht klar, A, was rauskommt und B, was ich damit dann im Nachhinein noch so alles Weiteres anstellen kann.
Ja.
Aber da war mir schon klar, dass es natürlich in diese Richtung geht. Und in den Sozialwissenschaften ist es so, dass auch quantitative Forschung halt sehr breit vertreten ist, sogar über die letzten Jahrzehnte immer stärker. Und deswegen war es auch ein Ziel von mir, ich habe jetzt nicht nur deshalb dieses Thema ausgesucht, aber es war auch ein Ziel von mir, mich selbst darin weiterzubilden. So.
Ja, das hast du ganz offensichtlich getan.
Ja.
So, und jetzt klär uns mal auf, was sind denn jetzt deine Main Findings? Was ist dabei rausgekommen bei deiner ganzen Forschung?
Ja, sozusagen das erste Ergebnis, gar nicht auf die Klimaprojekte bezogen, aber bezogen auf meine unabhängige Variable. Also die Frage, wie kann man eigentlich diese ganzen Länder auf der Welt anhand meiner Indikatoren einsortieren? Das war ein super spannendes Ergebnis, weil der Punkt ist, dass ich mich ja selbst und meine subjektive Einordnung von Ländern da ganz rausnehmen wollte, aber man letztendlich sozusagen einen Score hat für über 150 Länder und man jetzt erstmal ein Verfahren braucht, ohne jetzt selbst harte Grenzen zu ziehen, diese Länder in diese Kategorien einzuordnen.
Genau.
Und da habe ich mit einem statistischen Verfahren, Gaussian Mixture Models heißen die, zeigen können, dass sich tatsächlich drei Gruppen in Form von gewissen Clustern herausbilden aus den vorliegenden Daten. Und das war schon mal ein recht überraschendes Ergebnis, weil die Weltsystemtheorie an sich schon etwas älter ist, was nichts darüber aussagt, dass sie qualitativ jetzt schlecht dasteht. Aber dadurch, dass sie in der Form vom Einsortieren bestimmter Länder einfach schon einige Zeit nicht mehr angewendet wurde, hätte auch gut das Ergebnis rauskommen können, nee, es gibt gar nicht diese Gruppen von Ländern.
Ja.
Gerade jetzt nach dem Ende des Kalten Krieges jetzt beispielsweise haben sich diese Gruppen aufgelöst. Die gibt es gar nicht mehr. Das heißt, das war das erste Ergebnis. Diese Gruppen gibt es schon mal.
Ja.
Und dann das zweite Ergebnis auf Klimakompensationsprojekte bezogen, dass sich zwar einerseits ergibt, dass einige Länder überraschend viele Projekte beherbergen, von denen man jetzt vielleicht auch gar nicht so ausgeht. Die USA zum Beispiel, die ja ein sehr zentrumsnahe Staat sind einfach, also der Zentrumsstaat sozusagen. Aber wenn man eben das sich jetzt nicht auf Einzelfälle beschränkt, sondern quantitativ einfach eine Korrelation erstmal berechnet zwischen Klimaprojekten und diesen Kategorien, dann hat sich zum Schluss tatsächlich ein statistischer Zusammenhang ergeben, der auch hochsignifikant ist, bedeutet, dass es kein Zufall ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesen verschiedenen Kategorien und der Anzahl der Klimaprojekte. Also das Ergebnis war, ja, in Ländern, die eher niedriger einzuordnen sind auf dieser Skala von Zentrum zur Peripherie, sind durchschnittlich auch mehr Klimaprojekte.
In Ländern, die niedriger einzuordnen.
Genau.
Also tatsächlich eigentlich eher die Peripherieländer.
Ja.
Was ja kurios ist und was sich auch irgendwie, da biegen wir eigentlich schon so ein bisschen in so eine ethische Nummer ab, hört sich alles ein bisschen nach so einem schmutzigen Geschäft an. Ne? So weißt du, wir kaufen die finiten Rohstoffe von denen. Es gibt, glaube ich, auch noch diesen Faktor, dass wir dann zum Beispiel unseren Müll auch wieder dahin schieben und wir lassen sie mit diesen Wiederaufforstungs- und Kompensationsprojekten alleine so. Ist das was, was einem, wenn man die Daten anguckt, dann irgendwie bewusst wird oder war das eigentlich, ich meine, das war theoretisch auch schon vorher klar, aber wie geht man dann damit um mit so einem Finding? Oder ist das überhaupt so? Da stelle ich hier gerade wilde, unbelegbare Laientheorien auf.
Nein, also was du schon gut nachzeichnest auf jeden Fall ist, also wenn man sozusagen diesen zweiten Theorie teilnimmt, Ecologically Unequal Exchange, also das ist sozusagen Ableitung aus der Weltsystemtheorie, die sich hauptsächlich eben dem Namen schon nach mit ökologischen Fragen beschäftigt. Und die haben an ganz verschiedenen Punkten schon auch das nachgewiesen, was du gesagt hast, also dass die Rohstoffextraktion in bestimmten Gebieten der Welt ganz stark stattfinden, in anderen werden die Güter weiterverarbeitet. Und wenn man sich einfach mal eine ganz einfache Metrik nimmt, also sich anschaut, wie viel Gewicht, also reines Gewicht, zum Beispiel die EU aus Afrika importiert und wie viel Gewicht, also wirklich einfach in Kilogramm und Tonnen, die EU wieder zurück nach Afrika exportiert, dann importiert die EU deutlich, deutlich mehr Ressourcen, also auch einfach im Gewicht, als sie wieder exportiert. Und das führt einfach dazu auf lange Sicht, dass Ressourcen aus, also auch nicht erneuerbare Ressourcen aus bestimmten Gebieten der Erde abfließen, weiterverarbeitet werden, teurer verkauft werden und eigentlich wieder zurück sozusagen verarbeitet fließen. Und auf ganz verschiedene Aspekte, also die genannten, also nicht wieder erneuerbare Ressourcen wie jetzt Öl, Erz und so weiter, ist es schon nachgewiesen, auf Wasser auch. Und was Teil dieser Theorie eben auch war in der Definition, dass eben in Anführungszeichen Sink Capacity auch angeeignet wird von Zentrumsstaaten und sozusagen die Aneignung von ökologischen Nischen, also die Aufnahme, bezog sich so, wie sie in der Forschung erstmal verstanden wurde, hauptsächlich auf Müll. Also das ist genau das, was du auch schon angesprochen hattest. Aber das war auch der Grund, wieso ich dann diese Theorie verwendet habe. In meinem Verständnis, passend auch einfach aufgrund der Definition, die es gibt, ist ja ein Wald, der CO2 aufnimmt und speichert und sozusagen dafür CO2-Zertifikate ausgegeben werden, genau das, also es ist eine ökologische Nische, es ist eine Sink Capacity, also eine Kapazität, wo irgendwie CO2 aufgenommen werden kann.
Genau.
Und dazu gab es kaum bis gar keine Forschung. Und dass diese Ergebnisse, die jetzt aus diesen anderen Teilbereichen, die schon mit dieser Theorie betrachtet wurden, dass diese Ergebnisse sich jetzt auch übertragen lassen auf den CO2-Markt, der einfach aus dieser Theorie noch nicht so betrachtet wurde, das ist auf jeden Fall ein neues Ergebnis.
Ja.
Und so aus der Theoriesicht, im Sinne eines Aufstellens einer Hypothese, habe ich es ja auch erwartet, aber das hieß ja nicht, dass das Ergebnis dann auch so eintritt.
Ja. Das heißt, du hattest Grundlagen, du konntest für deine Forschung schon eben auf diese Grundlagen, auf diese Datensystemgrundlagen zugreifen, aber du hast auch wirklich einfach Pionierarbeit geleistet. Du hast Dinge herausgefunden, die vorher noch nicht da waren. Da gehört jetzt dieser Aspekt dazu. Was noch? Hast du noch irgendwas rausgefunden, was jetzt für jemand anderes Grundlage von neuen Arbeiten sein kann, was vorher so noch nicht klar war?
Ja, genau. Also das, was du genannt hattest, ich konnte schon darauf aufbauen, dass Klimakompensationsprojekte einige sozusagen methodische Schwächen haben. Ich konnte auf die Theorie aufbauen, die es schon sozusagen gab, die sich nicht den Kompensationsprojekten zugewandt haben, aber anderen Projekten. Also darauf konnte ich aufbauen. Die Verteilung ist sozusagen jetzt mein neues Forschungsergebnis, was ich dazu beigeben kann. Und worauf man jetzt aufbauen kann, ist eigentlich auf verschiedenen Ebenen kann man ansetzen. Man kann sich zum Beispiel den Fokus auf eine bestimmte Weltregion legen. Also man kann sich zum Beispiel anschauen, naja, wie ist jetzt eigentlich in einem bestimmten Land wiederum die Verteilung dieser Projekte? Also ich habe sie mir jetzt ja weltweit angeschaut und konnte zeigen, dass peripherere Regionen mehr Projekte beheimaten. Aber man kann sich, wenn man jetzt zum Beispiel die USA, die hatte ich ja angesprochen, die eine recht vergleichbar, recht große Zahl auch an Projekten haben, im Vergleich zumindest mit anderen Zentrumsstaaten.
Was übrigens crazy ist, das hätte man von den USA so nicht erwartet, oder?
Jein, also ich hätte es nicht erwartet. Gleichzeitig ist es natürlich ein enorm großes Land.
Ja.
Und das ist jetzt auch der Punkt, an den ich anknüpfen würde, mit enormen wirtschaftlichen und sozialen Differenzen wiederum innerhalb des Landes. Also
ja,
so
okay. Ja,
Richtung Rust Belt, und da könnte man sich sozusagen auf Staatenebene mal anschauen, naja, wir wissen jetzt, wo die Projekte weltweit sind, wo sind die denn aber in dem Land? Das ist ein Anknüpfungspunkt, an dem ich jetzt auch selbst weiter sozusagen aktiv arbeite. man kann sich aber auch anschauen, da gibt es jetzt auch schon erste Forschungen zu, aber die kann man immer weiter vertiefen. Wie sieht es eigentlich mit den finanziellen Entschädigungen aus? Weil grundsätzlich muss ja dieser Handel, das habe ich ja auch eingangs schon gesagt, nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Also wenn ein Land und wenn es Projekte in bestimmten Ländern gibt, die sozusagen eine CO2-Nische darstellen, wenn die in sehr, in Anführungszeichen, gutem, das muss man dann definieren, aber in umfangreichem Ausmaß auch finanziell vergütet werden dafür, dann muss das ja jetzt erstmal für beide Seiten kein schlechtes Geschäft sein. Weil dieses Geld natürlich wiederum eigentlich zur Entwicklung in dieser Region verwendet werden kann.
Ja.
Da gibt es schon Forschung zu. Kann man da weiter drauf aufbauen. Leider ist die Forschung, die es gibt, leider also aus, sagen wir mal, einer humanistischen Sicht schon entsprechend der Theorie, die ich jetzt auch schon geäußert habe. Also es ist einfach ein sehr niedriger Preis für diese Zertifikate. Allerdings muss man eben sagen, dass es ein Markt ist, noch mit relativ wenig Transparenz. Das heißt, da gibt es immer neue Daten, neue Anknüpfungsmöglichkeiten. Also da kann man weitere Forschung machen. Also das wären sozusagen zwei Anknüpfungspunkte an die Forschung auf jeden Fall.
Ja. Gibt es da, wenn du jetzt sagst, der Markt ist noch so wenig transparent, gibt es da Bemühungen, diese Transparenz herzustellen? Also du hast gerade eben gesagt, der erste Gedanke kam aus dem Kyoto, das war die wievielte Versammlung, die dritte?
Die dritte, 1998 oder 97.
Wo waren wir jetzt gerade? Jetzt gerade war wieder?
Welche? 30.
30. Ja. So, wie sieht so die Zukunft dieses Carbon Markets aus? So, wie klemmt sich da jemand hinter, dass das reguliert wird? Oder sind da alle so ein bisschen gechillt?
Ja, also im Nachgang der COP in Paris 2015, wo es ja auch wirklich so einen Aufbruchsgedanken gab, wo man sich auf das 1,5 bzw. 2-Grad-Ziel geeinigt hat, gab es die Bestrebung, diesen Compliance-Marktteil, also wo wirklich Länder von anderen Ländern etwas kaufen und dass es unter UN-Aufsicht sozusagen reguliert ist, dass man da einen Nachfolger schafft.
Mhm.
Das hat aber sehr lange gedauert. Um ehrlich zu sein, muss ich da sozusagen auch nochmal mehr, ist das ein interessantes Feld für weitere Forschung. Es sind sozusagen, der alte Markt unter UN-Aufsicht ist ausgelaufen. Der neue steht eigentlich noch so in den Kinderschuhen.
Ja.
Das heißt, aus dieser Compliance-Sicht gibt es Anknüpfungen, aber inwiefern das da besser ist, müsste man wieder untersuchen, also mit diesen Ungleichheiten.
Ja.
Und bezogen auf den freiwilligen Markt, also diesen Voluntary Carbon Market, das ist relativ schwierig. Also natürlich kann man sagen, dass man jetzt bestimmte Empfehlungen, Vorgaben macht von UN-Seite, welche Qualitätsmerkmale Projekte erfüllen müssen, wie diese Forschung. Genau. Das Problem ist, dadurch, dass es ein freiwilliger Markt ist, ist es natürlich den verschiedenen Registries und auch den Prüfungsgesellschaften erstmal selbst vorenthalten, wie sie das prüfen. Weil es natürlich erstmal im Rahmen von keinem Gesetz stattfindet, das die Unternehmen und auch die Länder in Anführungszeichen dazu zwingt, an diesem Handel überhaupt erst teilzunehmen. Mhm. Ich würde sozusagen eher anders an die Frage rangehen. Ich würde sagen, je weniger dieser freiwillige Markt eigentlich gebraucht wird, desto besser wäre es. Also je stärker eigentlich die Klimaregulierung auf Länderebene oder auch auf EU-Regulierung wäre, dass eigentlich kein Unternehmen mehr auf die Idee kommt, dass es den eigenen CO2-Fußabdruck doch in irgendeiner Form woanders absetzen könnte, anstatt sozusagen selbst zu reduzieren oder aber im Rahmen von einem Zertifikatehandel in der EU zu reduzieren. Das wäre eigentlich der wünschenswerte Zugangspunkt. Weil dann natürlich sozusagen die Frage, wie jetzt der Voluntary Carbon Market reguliert ist, eigentlich sich von selbst lösen würde.
Ja, dann mal auf in die Politik. Wir merken uns deinen Namen jetzt schon mal. Dann mal viel Glück beim Durchsetzen.
Ja, das da sehe ich mich im Moment nicht. Ich denke, dass es ein wichtiger Teil der Wissenschaft eben auch ist, zu informieren und natürlich auch dafür einzutreten. So wie ein Quantenphysiker nicht zum Quanten wird, wird ein Politikwissenschaftler nicht automatisch zum Politiker. Ja.
Sehr schön gesagt. Wenn ich jetzt so an uns Menschen hier draußen denke, gibt es Dinge, die wir tun können? Du hast gerade schon gesagt, man kann seinen Flug irgendwie teurer buchen und dann damit so tun, als hätte man der Umwelt nicht geschadet. Gibt es irgendwas, was haben wir Menschen hier draußen irgendeinen? Kann ich selber Bäume pflanzen gehen? Kann ich irgendwas machen, so um diese ganzen Bemühungen zu unterstützen?
Ja, da kann ich zwei Antworten drauf geben, sozusagen. Eine deprimierende aus Sicht der Theorie und eine optimistische aus persönlicher
Sicht. Bitte erst die deprimierende.
Ja, erst die deprimierende. Also aus der Sicht der internationalen Beziehungen und jetzt gerade auch der Theorien, die ich hier jetzt für die Arbeit auch verwendet habe, ist sozusagen die Analyseeinheit nicht der individuelle Mensch, sondern das ist sozusagen auf Staatenebene bezogen, auf Unternehmen. Und den eigenen Flug jetzt über diese genannten Projekte abzusetzen, bringt zumindest dahingehend recht wenig, wenn man sich erhofft, dass das wirklich alles so zu 100% funktioniert. Ich möchte nicht sagen, dass das gar keinen Nutzen hat, aber man sollte das hinterfragen. Es ist sozusagen aus dieser Theoriesicht erstmal eine Aufgabe von uns Menschen in Gruppen zusammen, also sei es organisiert in Unternehmen oder Staaten, dass man auf dieser Ebene Entscheidungen findet. So, das ist aber natürlich immer eine Theorie ist immer eine Verkürzung der Wirklichkeit in irgendeiner Form, weil man sie ansonsten nicht greifen kann. Und wenn man eben auf individuelle Ebene geht, ja, dann gibt es da ganz verschiedene Anknüpfungspunkte. Das ist einerseits, wenn man in irgendeinem Unternehmen arbeitet, wo man zum Beispiel weiß, dass das Unternehmen den CO2-Ausstoß in gewisser Weise auch in Klimaprojekten absetzt, mal nachzufragen, welche Qualität haben denn diese Projekte? Kennen auch die Personen, die in dieser Abteilung arbeiten, die Projekte eigentlich selbst? Ne? Es gibt leider ja auch Berichterstattung, dass es gewisse Projekte einfach gar nicht gibt. In China zum Beispiel gab es Aufdeckungen durch das ZDF. Okay. Da wurden sozusagen Projekte verkauft, die gab es gar nicht. Aber um auf die Frage zurückzukommen, man kann persönlich einfach die Augen und Ohren aufhalten und auch so einfach mal kritisch nachfragen. Wie ich schon eingehend gesagt habe, diese Projekte an sich sind erstmal nichts Schlechtes. Und es gibt auch spezifische Registries, die sehr stark auf eine gewisse Qualität setzen. Wo die Projekte und die sozusagen die CO2-Zertifikate natürlich dann auch deutlich teurer sind. Und darauf würde ich halt einfach verweisen, wenn man die Möglichkeit hat, irgendeinen Einkauf oder irgendeinen Flug durch ein Kästchen, das man anklicken kann, für 1,20 Euro, sage ich mal, wieder abzusetzen, dann sollte man sich natürlich hinterfragen, was diese 1,20 Euro jetzt eigentlich bringen können und ob das Sinn ergibt, dass das irgendwie zusammenhängt. Und klar, irgendwie das eigene Konsumverhalten umzustellen, das ist sicherlich auch Teil der Lösung. Aber ich, um das in einem Satz zum Schluss auf den Punkt zu bringen, ich bin kein Freund davon zu sagen, das individuelle Verhalten hat gar keinen Einfluss. Ich bin aber auch kein Freund davon zu sagen, das ist alles nur eine individuelle Frage, weil es natürlich Staaten und Unternehmen gibt, die eigene Interessen vertreten. Ja. Und das kann nicht alles nur auf den einzelnen Menschen abgewälzt werden.
Ja. Also machen im Rahmen meiner Möglichkeiten sozusagen. Gut. Für diese wundervolle Arbeit, wirklich krasses Thema, hast du jetzt eben diesen Preis gewonnen. Wir gehen noch einmal zurück. Mich interessiert das immer, wie war der Moment? Weißt du noch, wo du warst und wie der Moment war, als du Bescheid gesagt bekommen hast, dass du diesen Preis gewonnen hast?
Ja, da kann ich mich tatsächlich gut daran erinnern, weil das eine ganz lustige Geschichte ist eigentlich auch. Dieses Jahr wurden wir Preisträger, alle, soweit ich weiß, angerufen. Das heißt, wir haben die Informationen per Telefon bekommen und nicht per Mail. Und ich war einfach in einem Arbeitsmeeting zu dem Zeitpunkt. Das war auch, sagen wir mal, recht bald schien der Feierabend vor der Tür. Da wurde ich angerufen, konnte dementsprechend nicht ans Telefon gehen. Und da ja im Vorhinein von Black Friday und Weihnachtszeit gerne auch mal Scam-Anrufe und Ähnliches kommen, dachte ich mir, naja, wenn das ein wichtiger Anruf ist, dann wird sich die Person schon nochmal melden. Und einen Tag später war dann sozusagen auch der Fall. Der Anruf kam nochmal, ich bin drangegangen und habe mich sehr gefreut und war überrascht, dass ich den Preis gewonnen habe und sozusagen stolz gleichzeitig auch und möchte ja auch nochmal meinen Dank ausdrücken an sozusagen an die Fabo für diese tolle Idee. Und also in dem Sinne habe ich es einen Tag später erfahren, als ich es hätte erfahren können, aber ich war sehr aus dem Häuschen, gerade auch deshalb, weil natürlich man gibt die Arbeit ab, bei mir schon vor einigen Monaten, dann bewirbt man sich auf den Preis, dann vergeht wieder Zeit und von daher ist es dann eine freudige Überraschung.
Das war eine schöne Überraschung zum Jahresende, genau.
Ja.
Wie geht's jetzt für dich weiter, Florian? Du hast, wie gesagt, das war deine Masterthesis, du bist jetzt im Promotionsstudium. Was machst du? Wo ist, wenn du nicht in der Politik bist in 5 Jahren, wo bist du?
Naja, im Idealfall weiter in der Wissenschaft irgendwo beschäftigt. Ich habe, es ist jetzt erstmal die Promotion. Das ist an sich schon mal ein großes Projekt persönlicher Natur. Und im Idealfall schaffe ich auch das. Und mein persönliches Ziel ist es, Stand jetzt auf jeden Fall weiter in der Wissenschaft zu bleiben.
Ja.
Und natürlich ist es ein großer Konkurrenzkampf dann auch im weiteren Verlauf um bestimmte Stellen.
Klar.
Aber dem würde ich mich gerne stellen. Und ich sag mal, ich würde gleichzeitig aber auch die Option B, also in irgendeiner Form in die Wirtschaft zu gehen, auch nicht komplett verneinen, weil es mir, glaube ich, persönlich auch sehr viel Erfüllung in dem Sinne geben würde, wenn ich einfach so die Punkte, wo ich jetzt auch Forschungsanknüpfungen habe, dann in der Praxis auch gewisserweise verbessern oder mitgestalten kann. Also wie gesagt, wenn Unternehmen Klimakompensationsprojekte verwenden, ist das nichts Schlechtes erstmal. Die Frage ist nur, in welcher Form setzt man es um?
Ja.
Wie sind die Rahmenbedingungen?
Ja.
Und da gibt es eben auch viele praktische Anknüpfungspunkte, wo ich auch sehen könnte, dass ich da irgendwie mitmachen kann.
Absolut. Das Thema wird immer akuter.
Ja.
So, also Expertise auf dem Feld.
Leider zukunftssicher.
Ja, genau. Oh, schön gesagt. Ja. Was magst du sonst noch allen Zuhörenden da draußen mitgeben? Weise letzte Worte in diesem Podcast.
Ja, ich würde sagen, also bezogen jetzt auf das Klimathema, aber auch, ich meine, ich bin Politikwissenschaftler, also sind mir die restlichen politischen Themen in gewisser Weise auch nahe. Ich würde sagen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und selbst in irgendeiner Form politisch aktiv zu werden, mitzugestalten, sich einzubringen, aber auch natürlich in politischen Parteien bei Wahlen, aber auch in örtlichen Vereinen, in NGOs, also sozusagen Vereine und Gemeinschaften, die sich thematisch für etwas einsetzen, da mitzumachen, weil im Endeffekt trägt sich unsere Gesellschaft und auch die Themen, für die wir uns interessieren, eigentlich gerade immer durch den persönlichen Einsatz. Und um ja gewissen Tendenzen der ja Antidemokratisierung, die wir im Moment so sehen, entgegenzutreten, würde ich mich freuen, wenn sich da viele einfach aktiv in ihrem Umfeld einbringen.
Perfekt. Tolles Schlusswort. Das nehmen wir so. Florian, vielen, vielen Dank, dass du heute hier reingekommen bist. Das hat unglaublich Spaß gemacht, das Interview mit dir zu führen.
Super.
Ich freue mich, dass du das gemacht hast. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Alle Daumen gedrückt, dass du weiter in der Wissenschaft bleiben kannst. Das war super interessant, mit dir darüber zu reden. Und ich hoffe, dass es allen da draußen genauso gut beim Zuhören gefallen hat. Für heute verabschieden wir uns und sind nächste Woche mit der nächsten Folge wieder da. Und bis dahin, alles Gute, ein herzliches Auf Wiederhören und tschüss.
Tschüss.